Liebe Gäste, liebe Freunde, herzlich willkommen zur sage und schreibe 26. Innovation Night. Herzlich willkommen hier im Kompetenzcenter Rheintal. Schön, dass Sie alle da sind und danke für Ihr Interesse und für Ihre Treue über all die Jahre. Wir führen diese Veranstaltungsreihe doch schon seit dem Jahr 2003 durch. Ja, besonders begrüßen darf ich natürlich unseren heutigen Referenten. Herzlich willkommen, Ulrich Dietz. Schön, dass Sie da sind. Ich werde Sie dann später noch etwas vorstellen. Ja, und für die Veranstalter darf ich begrüßen, stellvertretend für die Prisma Unternehmensgruppe, Egon Hayek. Herzlich willkommen. Für die Wirtschaftsstandort Vorarlberg GmbH, Jimmy Heinzel. Für die Fachhochschule Vorarlberg, Rektor Rudi Feuerstein. Als Mitveranstalter darf ich auch die Vorarlberger Nachrichten begrüßen und ich selbst darf Sie im Namen der Industriellen Vereinigung Vorarlberg begrüßen. Mein Name ist Michaela Wagner. Herzlich willkommen an Sie alle. Wie unsere Stammgäste bei dieser Veranstaltungsreihe schon wissen, wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Thema Innovation aus den verschiedensten Blickwinkeln immer wieder zu beleuchten. Innovationen können sehr vielfältig sein und in allen Bereichen unseres Lebens entwickelt werden. Wir wollen deren Vielfalt und insbesondere deren konkrete Umsetzung in der Gesellschaft und Wirtschaft zur Diskussion stellen. Deshalb ist auch der große Strauß an Themen, die wir in dieser ganzen Veranstaltungsreihe abdecken, auch besonders groß. Die Innovation Night, meine sehr geehrten Damen und Herren, soll ein Impulsgeber sein, der den Mut zu Innovationen stärkt, neue Denkanreize gibt, persönliche Netzwerke schafft oder auch vertieft und zu neuer Bewusstseinsänderung beiträgt. Und letztlich geht es uns Veranstaltern darum, den Wirtschaftsstandort Vorarlberg zu stärken und weiter auszubauen. Und mit unserem heutigen Referenten, glaube ich, haben wir jemanden gefunden, der sehr stark auf unserer Linie ist. Ich darf ihn zitieren. Er hat in einem Interview gesagt, ich will die Themen Innovation und Lust auf Neues einem breiten Publikum nahebringen. Ich wollte nicht das millionste Fachbuch produzieren, sondern ein Buch, bei dem die Menschen nach dem Lesen ein rundherum positives Gefühl haben. Wenn The New New Ihnen vermitteln kann, dass Innovation schön, spannend und nicht zum Fürchten ist, hat es viel bewirkt. Ich glaube, besser kann man nicht ausdrücken, was auch wir mit dieser Veranstaltungsreihe erreichen wollen. Das Thema von Ulrich Dietz heute, The New New, die Pflicht neu zu denken und wie aus Ideen Innovationen werden. Ulrich Dietz, Gründer und Vorstandsvorsitzender des internationalen IT-Unternehmens GFT Technologies AG, geht in seinem Buch The New New folgenden Fragen nach. Wie entsteht eigentlich Neues? Wie wird es gedacht und gemacht? Gibt es Modelle, die sich bei der Entstehung von Innovationen als erfolgreich erweisen? Und welche Hindernisse müssen Menschen mit Unternehmergeist überwinden? Er beleuchtet den Pioniergeist unserer Zeit und berichtet von faszinierenden Menschen, die grübeln und tüfteln, um unsere Zukunft zu gestalten, wie die erste Weltraumtouristin oder ein revolutionärer U-Boot-Ingenieur. Aus den Ideen dieser Personen entstanden Innovationen und meist folgten sie überraschend einfachen Grundregeln. So bedeutet Pionier sein vor allem die Bereitschaft, Dinge zu hinterfragen und die Fähigkeit, an sich selbst zu glauben. Das ist neues Denken, Zukunftschance und Überlebensnotwendigkeit. Ein paar Informationen noch zu unserem heutigen Referenten. Ulrich Dietz studiert in Reutlingen und Furtwangen Maschinenbau und Product Engineering. Er ist Mitgründer des Transferzentrums für Informationstechnologie der Steinbeis Stiftung für Wirtschaftsförderung. 1987 gründete er das erwähnte IT-Unternehmen GFT, das er als geschäftsführender Gesellschafter 1999 an die Börse brachte. Inzwischen ist das Unternehmen mit über 1300 fest- und 1500 freien Mitarbeitern an 19 Standorten in 7 Ländern einer der weltweit führenden IT-Dienstleister im Finanzsektor. 2010 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von ca. 248 Millionen Euro. In einigen Gremien setzt sich unser Referent zudem intensiv für die deutsche IT-Wirtschaft ein und den Innovationsstandort Deutschland. Seit 2010 lehrt er an der Universität Stuttgart-Hohenheim das Fach Entrepreneurship. Ja, nach seinen Ausführungen wird unser Referent auch für Fragen zur Verfügung stellen. Bitte bereiten Sie sich gleich auf einige Fragen vor, natürlich nicht zu viele, das würde ja den Rahmen sprengen. Ja, und jetzt übergebe ich an Sie, Herr Dietz. Ich bitte Sie um Ihre Ausführungen und Ihnen wünsche ich viel Vergnügen.
Vielen Dank für die sehr charmante Einführung. Ich fühle mich wohl heute Abend hier in Vorarlberg, in Dornbirn sowieso. Wir als Süddeutsche sind ja die Passagiere, die hier permanent durchzischen in die Vorarlberger Alpen oder in die österreichischen Alpen. Als begeisterter Skifahrer bin ich insbesondere immer in Schruns gewesen und was man hier so alles machen kann am Arlberg und hier schon oft durchgefahren, manchmal auch im Stau gestanden allerdings. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute Abend sich die Zeit genommen haben, ein bisschen was über Innovation von mir zu hören, denn ist ja schon ein großes Opfer, denn wie ich heute Morgen gelesen habe, ist heute Abend die Entscheidung bei Germany's Next Topmodel und das ist ja für viele eine ganz wichtige Geschichte. Insofern herzlichen Dank, dass ich hier Topmodel heute Abend sein darf in der Sache. Ich gebe mir Mühe und schauen wir mal, dass Sie wirklich vielleicht ein bisschen mehr rausziehen können als aus der Fernsehsendung, die aber natürlich auch sehr spannend wäre. Ja, neues Denken. Vielleicht, wir haben es in der Einführung ja schon gehört, ich leite seit annähernd 25 Jahren ein IT-Unternehmen ursprünglich im Schwarzwald, heute in Stuttgart. Und wir beschäftigen uns mit kundenspezifischen Lösungen für große Unternehmen. Wir beschäftigen uns aber auch mit Innovationsentwicklung. Das heißt, wir machen uns Gedanken, wie unsere Kunden neue Produkte anbieten können auf Basis von modernen IT-Technologien, die wir mit denen dann zusammen entwickeln. Aber wir entwickeln die Idee erstmal für den Kunden, dass er ein neues Produkt machen könnte. Und in diesem Kontext müssen wir uns natürlich laufend überlegen, was könnte der Kunde gebrauchen, was könnten die Kunden des Kunden gebrauchen und haben so die Notwendigkeit, im Prinzip permanent über ganz neue Themen nachzudenken. Als ich das Buch geschrieben habe, The New New, war das quasi auch das Ergebnis von einer großen Frustration, denn die Hürden, die wir immer wieder sehen, wenn man Neues machen möchte, sowohl bei den Kunden draußen als auch im eigenen Unternehmen, ist für diejenigen Menschen, die nach vorne springen wollen, die nach vorne was ganz Neues machen wollen, schon ein großes Problem. Und die ganze Konstellation und der Spannungsumfeld einerseits was Neues zu machen, andererseits aber das Beharren, das Bestehende nicht zu verändern, das hat mich veranlasst, mich mal ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen. Und heute Abend wollen wir uns mal ein bisschen auseinandersetzen, wie sich das eigentlich verhält, neues Denken, bestehendes Denken. Eigentlich möchte jeder innovativ sein. Wenn man hier außen rum geht, sowieso wunderschöne Firmen, aber auch wenn Sie sich unterschiedlichste Firmen angucken, will doch keiner nicht innovativ sein. Sondern jeder möchte natürlich schön aussehen, jeder möchte erfolgreich sein, jeder möchte eigentlich in der IT-Industrie ein Steve Jobs oder die jüngeren Leute, die heute Abend hier sind, der Mark Zuckerberg, für diejenigen aus der älteren Generation, aus meiner Generation, die das noch nicht wissen, der ist der Facebook-Gründer, der als Milliardär heute schon gehandelt wird, obwohl seine Firma weder an der Börse ist noch Geld verdient, aber immerhin 600 Millionen Menschen sich mit diesem Facebook-Ding da beschäftigen. Also alle wollen cool sein, wollen innovativ sein, wollen cool sein. Hier natürlich in Österreich wollen innovativ, cool und erfolgreich sein, gar keine Frage. Dass jede Firma oder die meisten Firmen nehmen das für sich in Anspruch. Genau so wollen wir eigentlich sein. So eine tolle Welt wollen wir eigentlich haben. Ich hatte vor 4 Wochen ein Gespräch mit einem Geschäftsführer von einer großen Maschinenfabrik, wo es um das Thema Innovation ging. Er hat mir gesagt, Mensch, mein Laden, wir haben tolle Sachen, aber wir kommen einfach nicht mit neuen Themen voran und wir wollen uns mal ganz neue Maschinen überlegen, basiert auf neuen IT-Technologien oder was könnten wir auch mit neuen IT-Technologien in unserem Konzern noch anderes bewegen. Wir wollen ganz neu denken und ich bin der Vorreiter. Und ich sage, super, wir hatten ein tolles Gespräch. Abendessen, die Spargelsaison hat gerade begonnen. Wir haben wunderbare frische Spargel gegessen aus dem Badischen. Dann kam der Nachtisch. Der Nachtisch, die nette junge Dame hat dann gesagt, wir haben frische Erdbeeren heute da und wir haben Erdbeeren mit Pernod und rotem Pfeffer. Und wir haben Erdbeeren mit Zucker und ein bisschen Vanillesoße. Und dann sagt jemand gegenüber, oh, mit Pernod und schwarz und rotem Pfeffer. Nee, das ist nichts für mich. Und dann sagt, haben Sie das schon mal probiert? Und dann sagt, nein, aber mit Pernod und rotem Pfeffer esse ich keine Erdbeeren. Ich esse Erdbeeren mit Zucker und Vanillesoße. Die Kinder, ich habe die Erdbeeren mit Pernod und rotem Zucker gegessen, mit rotem Pfeffer gegessen, war wunderbar. War ein wirkliches Geschmackserlebnis. Und das war für mich, deswegen sage ich es auch, so wirklich ein Erlebnis aus dem Leben, in ganz einfachen Dingen, das, was man nicht kennt und das, was neu ist und das, was vielleicht ein bisschen komisch ist, das tut man erstmal auf Seite schieben, und man probiert es gar nicht erst aus, während man die man schon 100 Mal gegessen hat, die Erdbeeren mit Zucker isst, hat aber dann nicht das Erlebnis von was ganz Neuem. Und das war so typisch, ich habe danach dann im Auto, als wir ins Auto rausgegangen sind, habe ich zu ihm gesagt, überlegen Sie mal, wie das mit den Erdbeeren so ist und wie das mit der Innovation in Ihrem Unternehmen ist. Wenn Sie Innovationen entwickeln wollen, ganz neue Dinge tun wollen, dann muss man oben anfangen und Sie müssen auch selber so neugierig auf ganz neue Dinge sein. Und vielleicht fängt es bei den Erdbeeren erstmal an. Ja, alle sagen, ich bin innovativ, wir sind alle innovativ. Die Amerikaner, yes we can. Große Veränderungen vor 3 Jahren, als Obama drankam. Jetzt wird alles neu gemacht. Die Griechen müssten alles neu machen und die Amerikaner übrigens wollen nichts anderes neu machen. Die wollen keine Gesundheitsreform, die wollen keine großen Änderungen und Obama muss jetzt schwer zurückrudern, damit er seine auf ursprünglich geplanten Veränderungen politisch so hinbiegen kann, weil er es ja nicht machen kann. Die Griechen müssten alles neu machen, wollen aber nicht alles neu machen. Die Griechen sind pleite, aber die Leute gehen auf die Straße und wollen keine Veränderungen, obwohl sie dringend es tun müssten. Das heißt, man einigt sich mental, ist man schon veränderungsbereit, im Bauch aber gar nicht. Baden-Württemberg, Hightech-Region, hier um die Ecke, super, alles, wir sind die Hightech-Region Europas. Es hat sich ja bestimmt schon rumgesprochen, in Stuttgart kriegt man nicht mal hin, dass man einen neuen Bahnhof baut. Nur ein kleiner Bahnhof, wo ein paar Züge durchfahren. Das heißt, die Veränderungsbereitschaft, Dinge umzusetzen, das ist unwahrscheinlich schwierig heute, weil der Mensch per se am Bestehenden, am Gewöhnten dranbleibt. Und das aufzubrechen, das ist, wenn man Unternehmer ist, eigentlich das Tägliche, wenn man erfolgreich ein Unternehmen führen möchte, das tägliche Tun und das tägliche, die tägliche Aufgabe. Ja, ich habe intensive Gespräche mit dem Peter Weibel geführt. Das ist der Chef des ZKM in Karlsruhe, das Zentrum für Kunst und Medien. Der eine oder andere von Ihnen war vielleicht schon mal dort. Wenn nicht, würde ich es Ihnen wirklich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das ist ein wunderschönes Kunstmuseum, wo neue Medien visualisiert werden. Und der Professor Weibel ist ein ursprünglicher Österreicher, wie wir der eine oder andere vielleicht weiß, das kommt aus Wien und war in der 68er Generation, die seinerzeit die Wiener, die wilden Wiener repräsentiert haben, ist damit mit einer Hundehalsband nackt durch Wien und so, das war eine ziemlich spezielle Zeit. Heute ist er Professor in Karlsruhe und der sagte, ohne das Neue, ohne das Neue haben wir eigentlich gar keine Überlebenschance. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Spruch. Wir haben das in vielen Diskussionen immer wieder gesehen. Er hat gesagt, das Neue, es braucht Menschen, die das wirklich anpacken, die auch den starken Willen haben, das Neue durchzusetzen. Und dann entsteht das wirklich Neue. Denn eigentlich ist es doch so, wir wollen schon die neuen Devices, und es sind viele junge Leute ja hier, diese iPhones, und das sind natürlich schon die Dinge, die die Welt bewegen. Und eigentlich strebt man danach, man weiß nur nicht genau, wie man dahin kommt. Und der Unterschied ist ja, der große Unterschied zwischen denen, die erfolgreich sind. Wir haben hier zum Beispiel die Firma Nokia, die bis vor wenigen Jahren ja noch Weltmarktführer waren im Mobiltelefon, und heute diesen Apple-Leuten, die gerade gestern ihr neues Headquarter announced haben, was sie machen wollen. Auch ganz anders wieder, nicht ein Industriepark, sondern sie haben gesagt, wir machen ein The Mothership Has Landed, also das Mutterschiff hat gelandet mit 12.000 Mitarbeitern in einem Gebäude, das rund ist, sieht im Prinzip aus wie so eine große Raumkapsel, die in Cupertino im Silicon Valley da gebaut wird. Ganz fantastische Büroarchitektur, die also wieder was ganz was anderes machen. Das heißt, die Leute, die wirklich innovativ sind, die lassen sich ganz neue Dinge prinzipiell einfallen und gehen auch in die Präzision, da kommen wir nachher nochmal drauf, dass es wirklich hohe Qualität ist, dass es wirklich ausgedacht ist und bis zum Ende gedacht. Und die anderen, die einfach nicht in der Lage sind, Trends aufzugreifen und dann wirklich auch mal über die Grenze rüber zu gehen, wie zum Beispiel ein Nokia in den letzten Jahren, so leid es mir tut und so traurig es ist, denen geschieht es dann so, dass sie halt sowohl an der Börse, was ja schon auch ein Maßfaktor ist, aber insgesamt der Erfolg nachgelassen hat, die jetzt mit Microsoft kooperieren müssen, und im Prinzip ist es der Anfang vom Ende, weil sie gar nicht mehr hinterherkommen mit den neuesten Technologien. Es wäre ein Wunder, wenn sie die Kurve nochmal schaffen würden, ich würde es ihnen wünschen. Eine Seite, also die wirklich ganz neue Innovationen haben, rollen neue Märkte auf, beherrschen die Märkte, verdienen übrigens auch das Geld, und die anderen, die hinterherhecheln, passiert gar nichts mehr. Craving for the new in der Modeindustrie. Sowohl die Herren hier im Raum als auch die Damen gehen ja gerne, sagen wir mal, zu Esprit oder Zara oder Hennes und Mauritz, die typischen Geschäfte. Warum geht man in die Geschäfte? Man geht in diese Geschäfte, weil sie 12-mal im Jahr neue Kollektionen machen. Ich kenne den Peter Grogner von Esprit ganz gut. Als wir uns unterhalten haben, sagt er, ich sage mal, 12 Kollektionen pro Jahr ist schon ein bisschen viel. Er sagt, nee, ich würde am liebsten 13 machen, weil die Leute kommen in den Laden, weil sie was Neues sehen wollen, und deswegen kommen sie 13 Mal im Jahr oder 10 Mal oder 8 Mal in den Laden, weil sie was Neues sehen wollen, und kaufen dann die ganz normale Unterwäsche oder die T-Shirts oder was weiß ich, meine Commodity-Produkte. Aber sie kommen in meinen Laden. Das heißt, ich muss was Neues machen, damit der Mensch permanent zu mir kommt, der mit mir Geschäfte macht. Fashion-Industrie, ein ganz wichtiges Thema. Deswegen 12, 13 Kollektionen pro Jahr. Macht man es nicht, dass die Kaufhausgruppe oder Kaufhofgruppe, die Kaufhäuser hat, die keine Innovation mehr hatten. Die ganzen Kaufhäuser ist ein Konzept der 80er Jahre, 70er Jahre, hat sich nicht verändert. Entsprechend geht es nach unten, und man kann das jetzt noch 3-mal hin und her shiften und auseinanderbrechen und wieder zusammentun. Das wird nicht mehr besser, aus dem wird nichts. Höchstens, man macht ein ganz neues Kaufhauskonzept, da müssen Sie sich was Neues überlegen, um dann wieder eine Innovation zu bringen. Aber nur das Alte immer wieder hin und her zu schütteln, da bleibt nichts übrig. Das heißt, die müssen ganz neue Themen angehen. Automobilindustrie. Früher 7 Jahre, bis das nächste Modell kommt. Ich erinnere mich noch, mein Vater hat immer ewig gewartet und die ganze Familie hat sich darauf gefreut, bis der neue Mercedes dann endlich mal kam. Und dann, was ich, 5 Jahre im Vorfeld musste man bestellen. Heute sind 3 Jahre und pro Jahr bringt eine Firma wie BMW oder Mercedes oder VW 7 bis 8 neue Modelle raus. Das heißt, die Innovationszyklen sind unwahrscheinlich kurz geworden. Aber, und der baden-württembergische Ministerpräsident, wir haben ja jetzt einen Grünen in Baden-Württemberg, probieren das jetzt mal aus, wie das so ist. Wir machen ja, sind da ein bisschen innovativ. Hat es gesagt, es können eigentlich nicht immer noch mehr Autos gebaut werden. War ein Riesenaufschrei. Wie kann man das in einem Land wie Baden-Württemberg sagen, wo Daimler und Porsche und Audi daheim ist? Er hat aber gar nicht so Unrecht. Wenn Sie in die Städte fahren und selbst in Vorarlberg, steht man überall in den Staus. Man muss sich schon prinzipiell da und dort mal Gedanken machen. Man darf es nur nicht so laut sagen. Man muss aber sich Gedanken machen, was bedeutet eigentlich Mobilität. Das heißt, wir haben im im Automobilsektor einen Paradigmenwechsel. Hier haben wir den Mindset von einer Schweizer Firma, ein Hybrid-Elektro-Hybrid-Auto, das noch nicht auf dem Markt ist, vielleicht fehlt noch ein bisschen an Investoren, auf den Markt kommt, mit entsprechenden Computersystemen eingebaut, die Verkehrsleittechnik gleich viel mehr noch mit berücksichtigen, um die richtigen Strecken zu finden, um auch Elektro-Aufladestationen zu finden und sowas. Also man muss auch komplett neu in der Mobilität heute drüber nachdenken, wie das in der Zukunft sein wird. Und nicht nur immer mehr und bessere Autos bauen und das Auto noch ein bisschen da um die Ecke, ein paar PS dort. Die letzte Krise, die die Automobilindustrie jetzt gerade vor 2 Jahren durchgemacht hat, hat endlich es aufgekrackt, dass man mehr Elektromobilität andenkt, dass die Elektromobilität schneller kommt, weil das wird mit Sicherheit einen ganz großen Fortschritt bringen. Und vor 14 Tagen war ich auf dem Innovationsforum in Berlin und da ging es nur um Elektromobilität und da hat es etwa 20, 30 Elektroautos gehabt. Und da sagte eine Bekannte, mit der ich dort war, ist da eigentlich aufgefallen, wie ruhig es hier ist. Da sind die Elektroautos herumgesaust und wie ruhig es hier ist, die hat man halt nicht gehört. Da war kein großer Lärm und das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte mal, dass halt plötzlich Verkehr auch ganz ruhig sein kann. Und wenn man in großen Städten ist und den Lärm kennt, dann weiß man, dass man da was tun muss. Aber es braucht neue Themen, es braucht ganz neue Denkweise, um in der Automobilindustrie nach vorne zu kommen. Und es braucht da und dort auch eine richtige Krise, dass mal keine Autos mehr verkauft werden, um über neue Themen nachzudenken. Die Frage ist, wie komme ich auf die neuen Themen? Wie komme ich auf die Inspiration? Wie kann ich es in meinen Firmen, ob groß oder klein, wie kann ich es denn schaffen? Ich habe vor ein paar Wochen einen Termin gehabt mit einem Geschäftsführer von einem großen Automobilzulieferer. Der sagte zu mir, wir haben 30.000 Ingenieure beschäftigt. Die einen machen Airbags, die anderen machen Einspritzpumpen und so weiter auf der einen Seite. Dann haben wir eine IT-Abteilung mit nochmal 20.000 Menschen. Die Firma hat insgesamt 300.000, deswegen muss man in Relation sehen. Und die IT-Abteilung ist dafür zuständig, dass die SAP-Systeme funktionieren. Aber wir haben es nicht geschafft, zu abstrahieren in unserem großen Laden, was kann man mit IT eigentlich für Geschäfte machen. Das heißt, es ist zum Beispiel ein Gebrauchtautoteilehersteller oder eine Plattform entstanden, wo Automobilhändler, die Türen und Rückspiegel und was weiß ich was alles für Teile haben, da reinstellen können und das weltweit verkauft wird. Und dieser Gebrauchtteilehändler macht heute schon 1,5 Milliarden Euro Umsatz, ist einfach so in den letzten 5 Jahren entstanden, weil der ganz europaweit seine Teile verkauft. Und da sagte der Geschäftsführer, und diese Themen sind uns völlig fremd, wir wissen gar nicht, wie wir sie anpacken. Das heißt, der Mindset Change, wir machen unsere Teile, wir machen die Prozesse für unsere Firmen, funktioniert wunderbar, aber neue Themen anzugehen, ist ganz schwierig. Aber wir sind ja, in Österreich ist es natürlich anders, aber in Deutschland gibt es Prozesse, da gibt es Innovationsprozesse und die werden dann aufgelistet, wie wir das hier sehen. Und dann werden die durchdekliniert und dann kommt hinten natürlich eine fix und fertige Geschichte raus, dass der Innovationsprozess automatisch perfekt stattfindet. Das wissen wir, das klappt natürlich 100%ig und ist natürlich ein Riesenschwachsinn. So funktioniert Innovation von vornherein nicht. Aber das ist typisch wieder in Deutschland, es muss ganz genau der Prozess geben und Prozess hört sich ja schon so innovativ an. Prozess, gell? Dass alle, die darüber nachdenken, vielleicht was Neues zu machen, klar sind, hier bist du in dieser Schachtel drin und bitte nicht aus der Schachtel rausgehen. Tobias Rehberger, ein spannender Künstler aus Deutschland, der in Wien Ende des Monats beim Herrn Essel von dem Baumarkt, der große Kunstsammlung, eine tolle Vernissage hat. Ein guter Freund von mir sagte mir, wenn er über Innovationen nachdenkt, ihr seid ja gar nicht innovativ. Ihr müsst mal prinzipiell ganz was anderes denken. Ich sage, was meinst du denn davon? Dann hat er gesagt, guck mal, den haben wir hier. Was kann ich mit dem Hammer alles machen? Dann haben wir, was man mit dem Hammer so macht. Man kann auf den Computer drauf hauen, wenn er nicht tut oder whatever. Dann ich sage, den Hammer kann ich zum Beispiel auch essen. Dann ich sage, wie isst man jetzt einen Hammer? Dann sagt er, indem man ihn zum Beispiel abschleift und die Sägespäne dann in den Kuchen reinpackt oder sonst irgendwelche Dinge. Was er damit sagen will, wenn man über Innovationen nachdenkt, muss man schon auch mal ganz anders denken. Das heißt, natürlich ist kein Mensch ein Hammer, aber ein Künstler hat eine ganz andere Denkweise, wie Themen sein könnten. Und warum nicht, wenn wir schöne Arbeiten angucken, was weiß ich, was wir jetzt hier haben, die kommen ja auf Ideen, wo wir dann immer sagen, wie kommt der Künstler denn da drauf? Er kommt da drauf, weil er prinzipiell Themen einfach mal aus einer ganz anderen Seite betrachtet. Das tun wir in der Industrie viel zu selten, deswegen nehme ich oft den Hammer mit in die Besprechung. Jetzt kann man natürlich auch mal auf den Tisch schauen, wenn es sein muss. Aber das tun wir viel zu selten, mal die Themen ganz anders anzupacken. Ja, oder anders sein. Ich habe die Cat Williams am Sonntag getroffen. Letzten Sonntag hat unsere britische Tochterfirma ihr 10-jähriges Jubiläum gehabt und da war die junge Dame da. Deswegen habe ich sie auch gleich eingebaut. Die sieht eigentlich schon ziemlich crazy aus, wenn man so sagt, also aus meiner Sicht. Vielleicht aus ihrer nicht, aus meiner. Die war schon immer crazy. Die war in ihrer Schulzeit Bankerin. Ich muss dazu sagen, das ist die Tochter unseres Geschäftsführers aus der britischen Firma. Da ist ja, guck mal, das ist meine Tochter. Ich sage, oh, pretty cool, pretty cool. Aber ist eine erfolgreiche Unternehmerin. Die hat aus ihrem Punker-Dasein hat sie ein Business gemacht und hat eine Internetfirma gegründet, rock'n'rollpride.uk, wo sie über Hochzeiten berichtet, über ungewöhnliche Hochzeiten berichtet und wo man Bilder draufladen kann über ungewöhnliche Hochzeiten. Und es gibt anscheinend einen Riesenmarkt, mir war das nicht bewusst, in der Hochzeitsmarkt. Und die Menschen, und die macht ein tolles Geschäft, weil die Firmen sie sponsern und weil die Firmen Werbung schalten, weil die jungen Leute, die heiraten wollen, irgendwie suchen, wie könnte ich eine Hochzeit organisieren oder wie lade ich richtigen Gäste ein, die falschen Gäste ein und so weiter. Das alles rund um Hochzeit wird auf dieser Website gemacht und da hat die Frau Williams Rock'n'Roll breit gemacht, verdient ein Heidengeld mit, hat ihren Mann, den sie geheiratet hat, in der Zwischenzeit angestellt und hat, glaube ich, 10 Mitarbeiter, die nur dieses Ding machen. Das heißt, man kann aus anders sein auch ganz spannende neue Geschäfte machen. Wenn wir jetzt eine Hochzeitszeit machen würde, wäre die wahrscheinlich jetzt nicht so übermäßig cool, aber die kommt da auf ganz neue Sachen und weil es anders ist, gehen die Leute auch hin. Und die ist natürlich auch, ich meine, die sieht ja aus wie Lady Gaga oder wie die Mädels also alle aussehen, das ist für junge Leute eine entsprechende attraktive Sache. Hätte sie das nicht so gemacht, wäre wahrscheinlich kein Mensch der Seele auf ihrer Website. Lassen Sie mich zu Anush Ansuri kommen. Das ist eine Iranerin, die einfach sagt, ich muss meine Träume auch mal leben können. Und ich denke, wenn man über Innovation spricht, und bei uns war das auch im Unternehmen immer eine ganz wichtige Sache, man muss, wenn man eine Firma nach vorne bringen will, wenn man eine Firma gründet oder wenn die einige oder andere Studenten sind ja auch da, wenn man was im Leben was Neues machen will, dann braucht man Träume, muss die Träume auch versuchen, sich in irgendeiner Form zu erfüllen. Die Frau Ansari, eine Iranerin, ist in ihrer Jugend in Iran aufgewachsen, ist dann nach Amerika mit den Eltern nachdem das Schah-Regime abgelöst wurde, ist sie nach Amerika gegangen, hat dort studiert, hat Informatik studiert, hat eine IT-Firma gegründet mit ihrem Bruder und ihrem Mann zusammen, hat diese wiederum für eine halbe Milliarde Dollar verkauft und hat gesagt, jetzt kann ich endlich meinen Traum erfüllen, und weil der Traum ist der Weltraum, und hat sich als erste Frau in der russischen Sojus-Station mit hochschießen lassen und war dann da 2 Wochen im Weltraum gewesen und hat da Forschung gemacht, hat in der Zwischenzeit die X-Prize Foundation gegründet, wo es darum geht, Raketen für die zivile Nutzung und vor allen Dingen auch für die Tourismusnutzung zu machen. Und der Richard Branson hat da jetzt, der britische Unternehmer, der ja auch so ein bisschen verrückt ist, hat da jetzt eine Luftfahrtgesellschaft rausgegründet, wo sie so Raketen in Orbit schießen, kostet 200.000 Euro. Ich habe mich übrigens da registrieren lassen, habe ein bisschen was anbezahlt, damit man da mal mitfliegen kann. Und deshalb hat sich ihren Traum erfüllt. Und die hat gesagt, es wäre unwahrscheinlich, was für Emotionen entstanden sind, wenn man sich sowas so einen Traum erfüllt und dass man muss den Traum einfach leben und darauf hinarbeiten. Und da werden so viele Kräfte auch frei, wenn man so eine Vision hat, wo man hin möchte. Und jetzt hat sie neue Firmen gegründet, die abgeleitet sind aus ihren Träumen, abgeleitet sind aus dem, was sie vorher gemacht hat, wo sie IT und Raumfahrt miteinander verbindet. Das heißt, durch diesen Drang, einen Traum sich zu erfüllen, entstehen ganz, ganz neue Dinge. Entschuldigung. So. Wayne McGregor, den hatte ich in London getroffen. Der Bekannte sagte mir, den muss ich einfach treffen, weil dessen Gestik ist so unwahrscheinlich. Mit dem sich zu unterhalten, ist eine große Bereicherung. Und ich sage, wegen Innovation sind wir ja da. Und wie entsteht Neues? Was soll ich da jetzt mit Tänzer? Zumal ich jetzt nicht so affin bin, was tänzerische Themen betrifft. Er sagte, doch, versuch das mal. Wayne McGregor ist ein Mann, der sein Leben lang getanzt hat und aus dem Tanz im Prinzip sich selbst verwirklichen konnte. Er hat dann eine Kompanie, so heißt er, so eine Balletttruppe gegründet und hat gesagt, wir müssen nicht nur aus dem Tanz die typischen Pirouetten und die typischen klassischen Stücke entwickeln. Wir müssen tanzen, wie wir Ideen aus dem Kopf kriegen, das umsetzen in Tänze. Und hat mit seiner Kompanie da entsprechende Tänze entwickelt, die ganz neu entstehen. Sie setzen sich auch immer wieder auf irgendwelchen Inseln hin, wo sie dann quasi versuchen, mit Gehirnströmen, mit Neurologen, Gehirnfunktionsweise nachzubilden und das dann in Figuren umzumachen, ist wunderschön, muss man wirklich sagen. Und er hat, als er das umsetzen wollte im Royal Ballet in London, hat er natürlich riesige Schwierigkeiten gehabt, weil die Direktoren sagten, so was Neues brauchen wir nicht, die Klassiker funktionieren. Die Klassiker waren aber permanent am nach unten gehen, die Umsätze. Und da sagte er, ich weiß nicht, ob vielleicht kommt gar niemand, was wir machen. Und da kam ein neuer Direktor und hat gesagt, jetzt probieren wir das einfach mal aus. Wir haben riesige Erfolge weltweit, die ziehen durch die ganze Welt mit ihrer Kompanie, weil das so spannende Körperbewegungen sind. Und er sagt, jeder ist im Prinzip in der Lage, seinen Körper auch auf ganz andere Bewegungen einzustimmen. Und diese Körperbewegungen, wenn man auch den Körper nutzt und zu sagen, was kann man eigentlich damit alles machen. Ich bin jetzt, habe es noch nicht so richtig ausprobiert, da dort auf dem Trimpfad, aber dann, wenn man das richtig ausprobiert, dann eröffnen sich einem ganz neue Welten. Das heißt, der Körper durchaus auch als innovatives Element zu betrachten, wie man ganz neue Wege sich eröffnen kann. Und wir haben es in einer Session in der Firma mal ausprobiert, indem wir einfach mal aus Besprechungen rausgegangen sind und gesagt, lass uns doch mal versuchen, irgendwelche ganz komischen Dinge mit dem Körper zu machen, um dann auszuprobieren. Das haben wir dann fotografiert, war eine ganz lustige Geschichte. Der Zweck bei einer großen Management-Meeting war es eigentlich gewesen, mal Dinge ein bisschen aufzulockern und die Leute ein bisschen zueinander zu bringen und ein bisschen Spaß zu haben. Ob es am Ende was gebracht hat, weiß ich nicht, aber es hat auf alle Fälle die Gruppe mal zusammengebracht und hat auch die physische Nähe, was eigentlich auch immer wieder, wenn man im Unternehmen ist, die physische Nähe gestärkt. Man ist ja in der Regel, wie wir alle hier sitzen, will man die physische Nähe ja gar nicht so haben. Wenn ich jetzt auf Sie zukomme und Sie umarme, geht es so. Ich finde es super, Sie finden es vielleicht nicht so toll. So, das heißt, da ist man nicht so richtig dabei. Und auch in der Firma, wenn ich jetzt, muss man ja heute auch aufpassen, dass man sehr die Korrektheit alles einhält. Aber die physische Nähe führt auch, oder das, was man im Unternehmen tut, führt auch zu einer Distanz. Und wenn man dann sagt, mach mal Dinge zusammen, ich nehme dich mal einen Arm, oder ich lege dich aufs Kreuz, oder solche Sachen, das führt dann schon zu ganz interessanten Entwicklungen und führt auch zu einer relativ großen Nähe. Und wir haben um die 80 Führungskräfte weltweit, die wir in diesen Meetings zweimal im Jahr da einbinden. Und das war für die eine ganz hochinteressante Erfahrung. Aus unterschiedlichen Ländern, aus 10 Ländern kommen die zusammen mit unterschiedlicher Kultur, diese physische Veränderung mal zu erleben, diese physische Nähe zu erleben. Und alle, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, haben gesagt, es war sensationell. Und es war eine ganz andere Form, ein Management-Meeting mal so auch mit den Kollegen zu machen. Einfach so eine Idee, wie man auf neue Themen einfach mal kommen kann. Trau deinen Ideen und vertrau deinen Ideen. Wir haben 2005, hatten wir ein Innovationsteam gegründet in Berlin, die nur damit beschäftigt waren, neue Ideen für IT-Anwendungen zu entwickeln. Es waren 10 Leute und da haben wir ein Jahr lang entwickelt, kam überhaupt nichts dabei raus. Obwohl es wirklich sehr gute Leute waren. Aber das kam scheinbar nicht so raus. Dann mein Kollege, Finanzkollege, sagt, also jetzt haben wir da 10 Leute jahrelang durchfinanziert und da waren ein paar ganz ordentlich teure dabei. Was ist jetzt eigentlich das Ergebnis? Wie geht es denn da jetzt weiter überhaupt? Und ehrlich gesagt, das, was ihr da rausgebracht habt, das kriegen wir irgendwie nicht in die Vertriebsorganisation rein, weil die denken, das ist sowieso nicht das, was unsere Kunden eigentlich brauchen. Na gut, ich habe mich dann ehrlich gesagt auch gebeugt und habe gesagt, ja, es ist halt, wir haben ein paar ganz abgefahrene Dinge da entwickelt, aber anscheinend ist es schwierig, das momentan zu verkaufen. Wir haben dann 2 Ideen, die wir da hatten, weiterentwickelt auf ganz kleiner Sparflamme. Ich habe die dann nach Indien gegeben, in unser Entwicklungszentrum Indien, gesagt, ihr entwickelt weiter und habe da ein bisschen so ein paar U-Boot-Budgets genommen, um das ein bisschen so zu machen. Und das Ergebnis war, dass wir 5 Jahre später große Aufträge gekriegt haben und jetzt gerade für die Deutsche Post ein System entwickelt haben, P-Convert heißt es, das sie jetzt dieser Tage auf den Markt bringen. Der eine oder andere hier kennt ja auch die Wirtschaftswoche in Deutschland, wird gerade nächste Woche darüber berichtet, das dazu dient, dass der Zeitschriften-Content von ganz normalen Zeitschriften auf unterschiedliche Frontend-Devices gepackt werden kann und quasi für kleine Zeitschriften, insbesondere da gibt es Tausende, viel mehr als man denkt, dass die in der Lage sind, ihren Content schnell auf unterschiedlichste Frontend-Geräte zu bringen. Und das automatisiert, das heißt, es geht ganz automatisch. Da haben wir damals die Basistechnologien entwickelt und wären wir nicht dabei geblieben, hätten wir die Aufträge jetzt gar nicht gekriegt. Das war natürlich für alle eine interessante Erfahrung. Meine Kollegen, die sagten, naja, brauchen wir nicht, wir machen die anderen Dinge, da verdienen wir viel mehr Geld, haben plötzlich gesehen, bei diesen Aufträgen haben wir eine viel höhere Marge, haben ganz spannende neue Themen. Alle freuen sich gerade, wie toll, was wir da für Themen da gerade machen können. Und alle sind ganz happy. Aber sie haben auch gelernt, man muss bei manchen Themen einfach kontinuierlich dabei bleiben und Durchhaltevermögen haben und an die eigene Idee glauben und nochmal glauben und nochmal glauben und nochmal glauben. Und erst dann wird es vielleicht Jahre später was. Und das ist das ganz Wichtige, was auch alle, die von Ihnen in Unternehmen neue Ideen haben, wenn sie an ihre Idee glauben und wirklich fest dabei sind, dann wird sich das auch im Laufe der Zeit durchsetzen. Vielleicht nicht in der ersten Form, aber in der abgeleiteten Form. Denn durch das, dass Sie sich mit einem Thema über eine längere Zeit beschäftigen, sehen Sie, wie sich der Markt verändert, sehen Sie, wie die Technologie sich verändert und vielleicht in der zweiten oder dritten Ableitung haben Sie dann eine Produktform, die man auch entsprechend verkaufen kann, die ein toller Marktknaller ist. Und die anderen Wettbewerber, die diese Stufen nicht durchgegangen sind, die Misserfolge nicht erlebt haben, die haben alle diesen Weg nicht gemacht und sind auch gar nicht in der Lage, dann dieses Endprodukt schlussendlich zu machen. Deswegen an die eigenen Ideen glauben ist eine ganz wichtige Sache. Murat Günak, der Designer von dem Auto, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, den Mindset, ein ganz fantastischer Mann aus türkischer Abstammung, Absolvent der British Design School, war Chefdesigner von VW und hat dann irgendwann mal gesagt, mir geht die ganze Konzern Kacke auf den Wecker, ich mache das nicht mehr und diese Politik und alle, ich habe da keine Lust mehr dazu. Und er hat gekündigt, habe gesagt, ich mal schauen, was sich so ergibt. Und da weltweit gefragt ist als Designer, hat er gesagt, ich glaube an eine ganz andere Mobilitätszukunft, ich mache Elektroautos. Und hat dann an dieser Elektroauto-Idee einige Jahre gearbeitet, bis er jemanden gefunden hat, mit dem er ein Elektroauto machen konnte und hat dann diesen Mia produziert. Der Mia kommt jetzt in den nächsten Wochen auf den Markt und alle sagen, Mia sieht schrecklich aus. Er ist gewöhnungsbedürftig, muss man schon sagen. Aber er wird nicht teuer, weil er kostet unter 15.000 Euro. Es ist ein reines Elektroauto. Den gibt es als Dreisitzer, gibt es als Caravan, als kleines Lieferwägele. Das heißt, mit dem Mia versuchen die einen neuen Markt zu schaffen, einen kleinen Lieferwagenmarkt für städtische Fahrzeuge. Das heißt, sie gehen in als Firmenpoolfahrzeuge und als Mobilitätsfahrzeuge rein. Das heißt, der glaubt an seine Ideen und entwickelt komplett ganz andere Autos, die er da auf den Markt bringt. Und ich denke, es gehört auch schon viel dazu, auch zum Beispiel auch so ein Design. Der sagt, das Design ist ein sehr weibliches Design und das wird in der Zukunft kommen. Und heute ein Auto zu designen, das anders ist als andere Autos, da gehört schon viel Kraft dazu, gehört viel Vorstellungsvermögen dazu und man darf gespannt sein, ob das Auto was wird. Aber hier der Unternehmer, ich komme gleich auf den Mia zurück, der Ed Kohl aus dem Saarland, ein fantastischer Unternehmer aus der Pharmaindustrie, der immer gegen den Strom springt und der sagt, Mauern sind dazu da, dass man weiß, man muss sie, wenn man was wirklich will, dann muss man sie einreißen. Und nur wenn ich in der Lage bin, die Mauer einzureißen, dann habe ich auch den richtigen Willen, Dinge umzusetzen. Und der hat in der Pharmaindustrie ganz neue Wege gemacht in 7x4 Medikamentierung von Einzelpersonen, wenn Millionen von Menschen individuell medikamentiert werden müssen, haben die da Maschinen entwickelt, unwahrscheinlich. Und ist sehr erfolgreich, hat Milliarden damit verdient in der Zwischenzeit. Und der Ed Kohl fand die Idee mit dem MIA-Elektroauto so gut. Und weil er einfach ein Unternehmer ist, der ganz andere Dinge angeht, hat er gesagt, prima, da investiere ich rein, das ist die Zukunft. Dann haben alle gesagt, Mensch Ed, was machst du mit deinem schönen Geld, gehst in ein Elektroauto? Der glaubt an ganz neue Dinge, der glaubt an Mobilität, der glaubt an Elektromobilität. Und er sagt, wir müssen, irgendeiner muss es ja machen, ich habe das Geld dazu. Und bevor ich in viele Steuer zahle, investiere ich in ganz spannende neue Themen und das wird die entsprechende Zukunft sein. Das heißt, man braucht Menschen, die man begeistern kann und in solche Dinge reingehen. Wenn Sie hier in Österreich Red Bull angucken, Red Bull hat alles anders gemacht, Red Bull hat ein aggressives Marketing gemacht, hat komplett andere Produktionsmethoden, hat das Outsourcing sehr weit getrieben und wie erfolgreich ist diese Firma und hätten wir in Österreich mehr solche Red Bulls und vor allen Dingen hätten wir auch mehr in Deutschland solche Red Bulls, wird es uns alle noch viel besser gehen. Ob das Getränk jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber das sind die neuen Ideen, die wir brauchen, um ganz neue Themen anzugehen. Ich hatte noch ein sehr interessantes Gespräch mit Graham Hawkes in der Nähe von San Francisco. Ein Flugzeugingenieur, der eine Karriere gemacht hat in der Flugzeugbranche. Und dann sagt er, aber ich kann in der Flugzeugbranche eigentlich nichts mehr werden. Die großen Firmen, die Managementpositionen sind besetzt und eigentlich ist die Luftfahrtindustrie, wir kommen nicht weiter, mit der Überschalltechnik ist zu teuer. Das heißt, es kann die momentanen Flugzeuge im Prinzip nur noch immer ein bisschen verbessern da und dort. Aber die Meere sind ja total unerforscht. Und wir haben die U-Boot-Technologie im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg nicht weiterentwickelt. Der Motor des Atom-U-Boots ist ja lediglich eine andere Form des Motors. Aber eigentlich ist die U-Boot-Technologie nicht weiterentwickelt worden. Ich mache neue U-Boote. Ich will Unterwasserbewegung machen. Ich will Unterwasserbewegung in einer ganz anderen Form machen. Hat sich hingesetzt und hat überlegt, wie Fische sich im Wasser bewegen, hat überlegt, wie müsste eigentlich ein U-Boot sein, wie könnte ein kleines U-Boot sein und hat sein gesamtes Vermögen in diese Technik rein investiert und hat gesagt, ich will gar keine große Firma. Er hat dann von Stanford hat 4 Leute geholt und hat gesagt, und wenn ich scheitere, dann ist halt so, ich habe ein bisschen was zur Seite gelegt und ich probiere das jetzt einfach aus. Das heißt, er hat sich bewusst gesagt, ich will was Neues machen und wenn ich scheitere, dann ist es halt einfach so, aber man muss es ja ausprobieren. Und das Scheitern durchaus in Kauf zu nehmen, ist eine ganz wichtige Komponente. Wenn wir in der Firma heute neue Dinge tun, sind auch oft meine Kollegen und ich, sagen wir, lass uns mal überlegen, können wir es uns leisten, dass wir scheitern? Also es mal umgekehrt zu betrachten. Und dann sagen, ja, das kostet jetzt so und so viel, 100.000 Euro oder Millionen Euro. Wenn es schief geht, bringt es uns nicht um. Das heißt, wir können es uns im Prinzip leisten, dass wir es ausprobieren. Und das muss man einfach mal betrachten. Nicht, dass man etwas tut und dann sagt, oh Gott, es könnte ja scheitern, wer weiß, was dann passiert, sondern dass man durchaus Scheitern mit in Kauf nimmt, dass was nicht funktioniert, weil es vielleicht ein bisschen verrückt ist, weil es vielleicht ein bisschen Rock'n'Roll-Bride-mäßig ist. Aber es bringt einen nicht um und dann kann man sehr wohl einen Innovationsprozess mit verrückten Dingen nach vorne treiben und sagen, okay, das ist eine vernünftige neue Sache. Und er hat das Scheitern mit einkalkuliert gehabt und hat vor allen Dingen, hat alle gefragt, an wen willst du denn deine U-Boote verkaufen? Er sagt, weiß ich nicht, ich probiere sie selber aus. Ich will darunter fahren mit meinen Dingern und dann wird es vielleicht auch jemand kaufen. Und er hat jetzt diese U-Boote entwickelt, die in James-Bond-Filmen da und dort übrigens eingesetzt werden, wenn Sie aus den letzten 10 Jahren James-Bond-Filme sehen, die da unter Wasser rumkurven, die sind alle von ihm. Es sind elektrisch angetrieben, mit Batterien drin, sind aus einer Kohlefaser-Kevlar-Haut gemacht und die können fahren unter Wasser mit einer Hochdruckkabine, wie Fische bewegen die, sie können die drehen, der fährt durch Fischwärme durch, hat ganz LED-Lämpchen, die wenig Strom brauchen und aber ganz präzises Licht machen. Ich hatte die Gelegenheit, eine kleine Rundfahrt zu machen. Unglaublich, was man damit machen kann. Und er hat jetzt sind die bis auf 10.000 Meter schon runtergefahren mit solchen kleinen U-Booten und verkauft sie in der Zwischenzeit an amerikanische Millionäre oder Milliardäre, die da ganz neue Dinge machen wollen, aber natürlich auch an Wissenschaft und an alle möglichen Firmen. Das heißt, es ist was ganz Neues entstanden, wie man sich unter Wasser bewegen kann. Und nur weil einer gesagt hat, ich will das einfach ausprobieren. Es hat auch gar keinen Sinn, aber ich will persönlich da unten irgendwie rumfahren. Und das ist doch was Faszinierendes, wenn man in der Lage ist, auch sich zu befreien von gesellschaftlichen Dingen. Der hatte bestimmt einen schönen Job und der hatte ganz tolle Dinge und gesagt, ich will das. Das ist für mich die Erfüllung. Und ich glaube, wir müssen viel öfters darüber nachdenken, was ist eigentlich, was will ich eigentlich, was ist für mich die Erfüllung? Will ich einen Terminkalender haben, der von Outlook und der Sekretärin getrieben ist, oder will ich als Abteilungsleiter oder als Techniker oder Kaufmann in einer Firma arbeiten und jeden Tag das Gleiche tun? Oder was ist meine Erfüllung? Was macht mir eigentlich wirklich Spaß? Und das mache ich dann. Und vielleicht kann ich damit auch Geld verdienen. Ich denke, diese Denkweise ist da und dort für uns alle immer wieder wert, darüber nachzudenken. Wir haben das in Deutschland mit dem Accept the New beim Niederrennen der Mauer erlebt. Wenn man wirklich was will und wenn tausende Menschen das gleiche Ziel haben, plötzlich funktioniert es. Und ich denke, da sind wir heute alle noch stolz drauf, dass das tatsächlich auch geklappt hat. Und diese Mauer niederzurennen, das müsste man eigentlich viel öfters machen. Diese Energie zu erzeugen, die es braucht, um solch ein ganzes Land umzukrempeln. Die Energie, die es übrigens jetzt braucht, um das zu finanzieren, die ist auch nicht ganz ohne. Aber hätte man das damals nicht gemacht, hätten wir heute eine ganz andere Situation. Das heißt, solche Energien zu mobilisieren und nur im Mikrobereich in den Unternehmen, da entstehen doch ganz tolle neue Dinge. Die Frage ist, wie entsteht Neues? Peter Weibel sagte zu mir, Informationen nutzen. Informationen nutzen und das mit Energie aufpumpen, da kann ich ganz neue Dinge tun. Informationen nutzen, und das ist dessen Büro, passt jetzt nicht ganz in mein Bild, wenn ich die Präzision dieser Apple-Geräte und wie ich finde, dass Technik aussehen sollte, oder wenn man da drüben die Gebäude anguckt. Aber was wir damit sagen wollen, wir leben ja in einer Informationsgesellschaft. Wir haben Zeitschriften, jede Menge. Wir haben Fernsehen, wir haben Internet und so weiter. Und wenn man gerade viel mehr noch, sagen wir, die Papierwelt anguckt, weil da kann man auch was rausreißen und kann das mitnehmen, das verschwindet dann gleich wieder. Wenn man diese Informationen nutzt, da kriegt man hochinteressante neue Trends. Und wenn man vor allen Dingen auch vergleicht internationale, gerade im Zeitschriften, internationale Zeitschriften, ich kaufe zum Beispiel relativ häufig italienische Frauen- und italienische Designzeitschriften, weil es ein ganz anderes Design ist, als es in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich der Fall ist. Und da kriegt man ganz andere auch gestalterische Komponenten mit. Und wenn man, oder amerikanische Zeitschriften, ich kaufe sehr viele amerikanische Zeitschriften und reiße Ideen raus, und wenn man die Ideen, die man aus amerikanischen Ideen oder britischen Ideen meinetwegen für Geschäftsmodelle bekommt und das mit Notwendigkeiten, die wir hier haben, vergleicht, dann kriegt man wieder ganz andere Ansätze. Und viele unserer neuen Produkte stammen aus Ideen, wo wir irgendwas gesehen haben, was da vielleicht passen könnte und wo irgendein verrückter Amerikaner was gemacht hat und gesagt, Mensch, das könnte hier doch vielleicht auch irgendwie wie passen oder da könnten wir was draus machen. Und das geht ja so schnell, indem man das einfach nebenher tut und wenn man ein bisschen weniger Deutschland sucht den Superstar oder Österreich sucht, whatever, die Supermodels anguckt und gerade sich solche Themen nebenher bemüht, dann kriegt man tolle Inspirationen, die andere einfach nicht haben, weil man selber ein bisschen mehr tut, ein bisschen mehr Informationen hat. Und das Interessante ist, je mehr man liest und solche oder Internet auch nutzt, in diese Quellen nutzt, umso mehr kann man, wie im Gehirn, die Synapsen, die Verbindungen erkennen, von dem einen Thema zum anderen Thema. Und daraus entstehen dann die ganz neuen Ideen, wie ein neues Produkt oder wie eine Innovation gemacht werden kann. Weil viele Leute fragen mich ja, wie kommt ihr denn auf die neuen Ideen? Oder die Mitarbeiter fragen, wie machen wir denn das? Wie könnte man denn auf eine neue Idee kommen? Die kommt ja nicht vom Himmel her geflogen, das ist auch keine große Kunst, sondern es ist das Verbinden von verschiedenen Erkenntnissen. Und die Erkenntnisse sieht man halt in Gottes Namen bei einer italienischen Frauenzeitschrift oder bei einer englischen Flugzeugzeitschrift meinetwegen. Und wenn man erkennt, das eine könnte zum anderen zusammenpassen, obwohl es de facto erstmal nicht passt und dann da die Verbindung herstellt, da entstehen dann ganz neue Dinge. Deswegen ist Information so ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann Grenzen überschreiten. Ich denke, das gehört mit zum Wichtigsten dazu. Der eine oder andere hat den Film vielleicht früher mal gesehen. Ich habe ihn auch beim Management-Meeting mal gezeigt. Ja, für unsere spanischen Kollegen haben ihn gut gekannt. Klaus Kinski, Fitzcarraldo seinerzeit, der kann ich allen nur empfehlen, den Film mal zu kaufen, gibt es als DVD. der hatte damals versucht, im südamerikanischen Urwald eine Oper zu entwickeln, eine Oper zu machen. Das braucht kein Mensch. Er wollte aber in einer kleinen Stadt wollte er ein Opernhaus machen und hat dazu aber natürlich viel Material in diese Stadt bringen müssen. Und dazu hat er wiederum diese Schiffe gebraucht und musste dann über, weil es da keinen Zugang gab, hat er halt gesagt, in Gottes Namen bringen wir das Schiff über den Berg drüber. Und das ist so das Synonym, das Schiff über einen Berg zu bringen. Das sagt, wie beim Hammer, denkt ja keiner, das geht einfach nicht. Da muss ich mir aber halt überlegen, wenn ich das halt tatsächlich will, wenn ich mein Opernhaus machen will oder wenn ich mein Produkt machen will oder wenn ich meine Firma in eine bestimmte Richtung bringen will, dann muss ich halt ganz ungewöhnliche Wege gehen. Und er hat dann ungewöhnliche Wege gewählt und das ist alles ganz spannend. Im Kino natürlich auch mit Klaus Kinski, ein wahnsinniger Schauspieler, wie dann dieses Schiff über den Berg kommt und die Emotionen dann frei werden und das tatsächlich das Opernhaus dann auch funktioniert. Das heißt, wenn ich Dinge wirklich will, dann kann ich auch in Gottes Namen Schiffe über Berge bringen oder ganz andere Dinge machen. Und hier in Österreich ist ein Schiff über den Berg ja auch nicht denkbar, aber wer weiß, was man nur alles bewegen muss. Manchmal muss man auch gerade vielleicht einen Tunnel durch den Berg mal wieder machen. Also Dinge, Grenzen gehen, ist eine ganz wichtige Komponente. Ja, und dann das Scheitern. Ich denke, Scheitern ist ja gerade in Deutschland jetzt nicht so doll. Wenn einer eine Firma an die Wand fährt, dann ist er im Prinzip geächtet, mehr oder weniger. Ich hatte das Vergnügen heute Morgen, muss ich sagen, wirklich ein Vergnügen, mit einem Unternehmer zu reden, der 83 ist, aus Stuttgart. Es ging um ein neues Firmengebäude, das wir gerade für Stuttgart suchen, weil wir wachsen wie verrückt, gerade im Stuttgarter Raum. Und dann müssen wir jetzt was Neues machen und das alles ist zu klein. Und da haben wir erfahren, dass es ein bestimmtes Gebäude gibt, das man vielleicht kaufen kann oder mieten kann, weil nämlich eine Firma insolvent gegangen ist. Dann habe ich den Unternehmer getroffen, der insolvent gegangen ist, mit 83. Der Kerl, da dachte ich, Mensch, um Gottes Willen, wenn das mit 82 ist seine Firma pleite gegangen. Also das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann. Der hat Stiftungen und hat also wirklich tolle Sachen gemacht, jetzt ist sein ganzer Laden der Bach runtergegangen. Dann habe ich gedacht, Mensch, wenn den triffst, wie der so drauf ist. Dann bin ich heute Morgen dahin und habe einen Mann getroffen, 83, strahlend aussehend, leicht braun gebrannt, mit einer Energie und Zukunft. Dann hat er gesagt, also das war jetzt halt so, das ist halt jetzt passiert. Übrigens, die Banken haben Schuld gehabt, und ich sage, garantiert haben die Banken Schuld gehabt, dass er whatever, aber die Banken haben immer Schuld. Und jetzt gehen wir nach vorne und ich habe die Ideen und mach das und mach jenes und das können wir machen und du kaufst jetzt das Gebäude. Der war halt so eine Sales-Show abgezogen mit 83. Ich sage, Mensch, Meier, der Typ ist echt, hat was auf dem Kasten. Und nach vorne zu gucken, das heißt, man muss auch mal Scheitern verkraften. Paulus Neef hier, ein Unternehmer aus Deutschland, den ich gut kenne, der hatte die Firma Pixelpark, es war eine in der Dotcom-Bubble, eine große Firma mit 1.500 Leuten entwickelt und ist dann grenzenlos gescheitert, weil sie sich einfach übernommen haben, weil sie keine Finanzcontrolling vernünftiges hatten, wie das halt manchmal so ist, hat es halt Quatsch gemacht und der Laden ging über die Wupper. Heute hat einfach immer neue Geschäftsmodelle entwickelt in den letzten 10 Jahren und hat jetzt für Nachhaltigkeit einen Fonds entwickelt, wo er große Investments drin hat, weil er sich nicht niederkriegen hat lassen. Ob das jetzt dieser Unternehmer ist mit 83 oder er mit Ende 40, die Leute lassen sich nicht niederkriegen, sagen, es ist halt nun mal so, jetzt fangen wir was Neues an und das ist halt einfach jetzt so gewesen und wir blicken nach vorne und liegen nicht da und sagen, oh Gott, die Welt ist schrecklich und ich weiß jetzt auch nicht, was passiert und irgendwie weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Ich denke, man muss scheitern auch mal, das passiert halt mal in irgendeiner Form. Und es muss ja nicht immer gleich so dramatisch sein, aber man muss auch Unrecht haben können. Man muss auch Dinge halt, das passiert halt nun mal. Und wie wir im eigenen Leben daheim, wir sind in der Familie, mein Sohn hat heute angerufen und gesagt, es gibt eine schlechte Nachricht. Und ich sage, oh, was ist passiert? Und ich sage, ja, es war eine 4-5 in Mathe. Und ich sage, naja, lieber Gott. Es war jetzt nicht so gut. Ich wusste, dass seine Mutter da jetzt nicht so begeistert ist. Und muss man halt das ein bisschen, vielleicht kann man mit mündlich nur was machen. Also Scheitern, das gehört mit dazu. Und ich denke, aus Scheitern entstehen spannende neue Biografien und entstehen ganz spannende neue Dinge. Und das müssen wir einfach viel mehr annehmen, dass man auch mal was schiefgehen kann. Und dann kommen die Emotionen dazu. Ich denke, Emotionen sind in unserer Welt viel wichtiger als vereinigt denken. Man muss sich auch mal freuen können, richtig. Und wann haben Sie sich in Ihrer Firma oder im Studium letztens mal so richtig gefreut, wenn richtig was geklappt hat, wenn ein großer Auftrag da war und wenn das Produkt, das man einmal die Korken hat knallen lassen oder vielleicht eine oder und einfach mal ein paar schöne Sachen gemacht, dass man die Emotionen hat oder wie ich vorhin gesagt habe, dass man sich einfach mal umarmt und sagt, Mensch, das ist einfach toll, das darf man ja heute alles gar nicht mehr so richtig machen. Man darf sich nicht umarmen. Und man darf eigentlich auch nicht so richtig Emotionen haben. Oder wenn ich dann in der Besprechung auf der Tisch schaue, muss ich mir sagen, oh, ich weiß, die Emotionen soll ich im Griff haben. Aber man muss sich auch mal aufregen können. Man muss auch mal auf der Tisch schauen und sagen, so geht es jetzt einfach nicht. Und komischerweise passiert dann danach auch wieder was. Obwohl man die Emotionen nicht so richtig rauslassen sollte heutzutage. Aber Emotionen gehören dazu. Und wenn man mit Herz und Seele dabei ist, dann muss man sich auch mal aufregen und muss auch mal auf der Tisch schauen, damit es alle merken, der ist mit Emotionen dabei, die anderen sind vielleicht so kalte Fische und die braucht man vielleicht auch gar nicht so arg dringend. Man braucht nämlich ein paar Leute, die Emotionen haben, die richtig mal sagen, wir wollen das wirklich miteinander machen. Und ich denke, hier bei Alexis Tsourbas, auch hier der ein oder andere kennt, im Film, da kommen die Emotionen so ganz richtig tief rüber. Deswegen habe ich auch das Bild genommen. Ich habe den Herrn Höflinger hier mal bewusst als Bild genommen, weil er vor 2 Jahren so einen Innovationspreis gekriegt hat. Das ist eine Firma mit 600 Mitarbeitern hier im Schwäbischen. Und ist der Herr hier in der Mitte. Und der sieht ja so richtig aus, wenn wir uns an den Steve Jobs vom Anfang so erinnern. So sieht ein innovativer Mensch aus, gell? So, ne? Aber das ist ein innovativer Kerl, der hat Verpackungsmaschinen und macht laufend neue Dinge. Das heißt, man muss jetzt nicht aussehen wie in Steve Jobs und Apples machen oder man muss ja auch kein Facebook-Fritze sein, um innovative Sachen zu können. Jeder von uns kann innovative Dinge machen. Dieser Höflinger macht mit seinem Laden echt innovative neue Dinge. Vielleicht muss er mal einen Berater kriegen für seine Krawatten, aber wahrscheinlich sind die halt auch nicht so teuer und sie hat er schon seit 25 Jahren. Also, auf das kommt es nicht an. Jeder kann innovativ sein, jeder kann neue Dinge machen und darauf kommt es eigentlich schlussendlich ja an in dem ganzen Geschäft. Und wenn wir jetzt wieder bei den Erdbeeren sind, Sie erinnern sich vorhin, der Manager, der die Erdbeeren mit Pernod und roten Pfeffer nicht mochte. Ich denke, wir müssen offen sein für Unbekanntes, offen auch für Dinge, die wir nicht kennen. Lieber mal ausprobieren und sagen, naja, jetzt bin ich mal auf die Nase gefallen, aber durchaus ganz offen an die Themen mal rangehen und sagen, Mensch, jetzt probiere ich es halt einfach mal aus, egal was es ist, egal ob es vielleicht mal eine neue Beziehung ist zum Beispiel oder egal, das ganz neue Dinge. Mit meiner Frau mache ich oft ganz verrückte Sachen, deswegen bin ich seit 22 Jahren verheiratet, weil wir immer wieder neue Sachen ausprobieren und sagen, komm, lass uns mal ausprobieren, Schlimmste, was passieren ja nicht, dass wir auch streiten, aber das ist ja auch dann mal ganz spannend. Also man muss unbekannte Dinge wirklich auch lieben lernen. Ich sage, jetzt probiere ich aus. Gerade Slide probiere ich es aus. Und da hat man interessante, spannende Effekte. Und was so die Quintessenz eigentlich von allem ist, es ist, man muss durchhalten und egal wie es kommt, und ich habe als Unternehmer schon wirklich schwierige Zeiten auch erlebt, am Ende des Tages kommt es eigentlich immer besser, als man sich ursprünglich befürchtet hat, wie es kommen könnte. Und wenn man viele neue Dinge macht und wenn man vieles Neues ausprobiert, lasst uns einfach locker auf uns zukommen und am Ende, ich sage immer, alles wird gut, man wird schon sehen und am Ende des Tages wird alles besser. Und wenn man das mit Humor nimmt und auch mit Spaß nimmt, dann hat man eigentlich eine tolle, befriedigende Aufgabe und man kann viele neue Dinge machen und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein kleines bisschen rüberbringen und bedanke mich recht herzlich. Machen Sie was Neues, denken Sie dran, wenn Sie was Neues machen wollen, man muss es machen und nicht immer nur sagen, man müsste, man sollte im Konjunktiv, sondern macht es einfach und dann packt man es an. Und ich wünsche Ihnen bei Ihrem Machen viel Spaß, herzlichen Dank.
Besten Dank, Herr Dietz, für Ihren Vortrag, für Ihre inspirierenden Worte. Ich glaube, es kann heute jeder etwas mitnehmen, mit nach Hause nehmen, für sich persönlich, für die Arbeit und probieren, innovativ zu sein. Und ein bisschen mutiger sollten wir, glaube ich, alle zusammen sein.
Kann ich beim Nachtisch schon mal anfangen. Ne?
Beim Nachtisch beginnen. Ich nehme an, Sie haben sehr stabile Schreibtische in Ihren Besprechungszimmern, dass Sie den Hammer aushalten.
Ja, es gibt dann schon ein paar Macken da und dort.
Ah ja, okay.
Aber dann erinnert man sich ja auch dran.
Die braucht es auch im Leben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt es Fragen von Ihrer Seite? Mit Emotion, mit Mut? Bitte.
Ja, Karl-Heinz Weibmann, Fachhochschule Vorarlberg. Herr Dietz, vielen Dank für den interessanten Vortrag und auch man merkt, dass Sie hinter dem Thema deutlich stehen und haben mich natürlich jetzt auch dazu ermutigt, neue Dinge zu tun. Ich traue mich, eine freche Frage zu stellen. Sie haben jetzt mit dem P-Convert eine Lektion sozusagen gelernt, was man alles Neues machen kann. Sie haben ja gesagt, das ist eigentlich etwas, das Sie fast schon vergessen hatten oder auf die Seite geschoben haben. Was heißt das jetzt für Ihr Unternehmen, wenn Sie jetzt sagen, ja, man sieht doch, dass wir da irgendwas quasi vernachlässigt haben?
Für das Unternehmen heißt es, dass die Mitarbeiter und die Kollegen, die für entsprechende Units verantwortlich sind, durchaus offener sind für neue Themen, die am Anfang jetzt nicht unbedingt erfolgsversprechend aussehen. Und dass sie da einfach auch nicht nur, ich sage immer, die Downside Protection machen, was nach dem Motto, wir machen die Dinge, die wir können und da verdienen wir und dann wissen wir, der Gewinn wird nächstes Jahr so oder am Ende des Jahres so und so ausfallen, da kann eigentlich nichts passieren. Das Upside Potential aber nicht mitnehmen. Und das kriegt man nur durch die neuen Themen. Und das wiederum, kann ich Ihnen aber auch sagen, aus eigener Erfahrung, ist eine Sisyphusarbeit, die wenige im Unternehmen leisten müssen. Wir versuchen es mit durch unermüdliche Arbeit den Mitarbeitern klarzumachen, dass das dazugehört. Aber ähnlich wie beim Sisyphus, also aus der griechischen Geschichte, Mythologie, man muss dann die Arbeit per se lieben lernen. Also der Sisyphus war ja der den Stein nach oben auf den Berg gebracht hat und immer wieder oben weiter wieder runtergerollt. Und bis er dann mal gelernt hat, dass es nicht das Ziel ist, den Stein nach oben zu bringen, sondern dass allein die Arbeit per se das Ziel ist. Und wenn man das lernt, die Arbeit zu lieben, zu lernen, zu überzeugen, dass man halt diese Dinge tun muss, dann hat man es auch einfacher. Das gehört halt einfach dazu.
Weitere Fragen aus dem Publikum? Wir Vorarlberger haben eigentlich einen guten Satz dazu. Gott nicht, gibt's nicht. Also eigentlich sehr gut passend zu Ihrem Thema. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie schaut es mit den Fragen aus?
Und bei uns seien Sie mutig. In Stuttgart gibt es einen Spruch, den ich oft auch wende, wenn zu viel diskutiert wird. Sagen wir, SNS ist eine Formel, schaffe nicht schwätze.
Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Bitte. Mikrofon kommt.
Ja, Bernd Buck ist mein Name. Ich beschäftige mich mit Innovationskultur im Unterschied zu Innovationsmanagement. Und ich frage mich eben oft, gerade bei vielen Veranstaltungen, wo Innovatoren gekürt werden, oder auch heute haben Sie viele Beispiele gebracht von erfolgreichen Innovatoren, die sich auf den Weg gemacht haben, was Neues zu tun, damit erfolgreich waren. Es gibt, schätze ich, genauso viele oder vielleicht auch viel mehr, die mit dem gleichen Elan sich an was Neues gewagt haben und eben gescheitert sind. Über die spricht man normalerweise nicht, obwohl die vielleicht die gleiche Leistung eigentlich erbracht haben. Und mich wundert es nicht, dass es heute uns so schwer fällt, uns auf was Neues einzulassen, wenn man einfach mitbekommt, was mit denen passiert, die scheitern. Und ich frage mich dann immer, wo ist eigentlich der Ort, wo diejenigen Würdigung bekommen, die genauso geleistet haben, aber eben aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich waren. Ich denke, dass das einfach auch etwas ändern würde, wenn es so einen Ort geben würde oder wenn es irgendwie dafür etwas geben würde. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Tata in Indien, von denen man sagt, die würden jährlich einen Preis an ein Team verleihen, die mit einem Innovationsvorhaben gescheitert sind. Das ist so ein kleiner Ansatz des Umdenkens an der Stelle.
Ja, es gibt, ich meine, das ist die Natur der Sache, dass es natürlich viel mehr Themen gibt, wo man scheitert. Die Frage ist schon berechtigt, wie geht man mit den Dingen um, wo gescheitert wird. Ich habe ja versucht, ein paar Ansätze zu bringen, auch gerade bewusst, was das Scheitern betrifft. Die Gesellschaft muss offener sein, aber da sind wir in Österreich, weiß ich es nicht so genau, aber in Deutschland natürlich weit weg davon. In Amerika ist das eine andere Kultur. In Amerika kann man viel leichter scheitern. Oft werden Venture-Capital-Firmen steigen oft erst ein, wenn sie merken, der Entrepreneur ist schon ein, zwei Mal auf die Nase gefallen, damit man weiß, wie es geht. Ich denke, da können wir, ich kann nur für Deutschland sprechen, wirklich viel noch tun. Aber es gibt natürlich schon auch viele Schrottideen, die halt dann auch vergehen in irgendeiner Form. Es ist halt, Wirtschaftsleben ist halt schon auch hartes Business, muss man halt auch sagen. Und Wirtschaftsleben, at the end of the day, so hart es klingt, ist auch nichts für Weicheier. Weil sie haben mit Banken zu tun, sie haben mit Kunden zu tun, die sie aufs Kreuz legen wollen und so weiter und so fort. Und da gibt es halt schon natürlich auch eine natürliche Auslese, bis irgendwas funktioniert. Und es ist ja wie im Netz, wenn sie es schütteln. Das ist halt leider so, dass halt nur die am meisten das durchmachen, die das Durchhaltevermögen haben, die Ideen haben und hin und her und halt sich da durchsetzen können, die schaffen es halt. Sonst würden sie alle schaffen. Alle wollen ja reich sein, alle wollen erfolgreich sein, alle wollen toll sein. Es ist halt leider, es können halt nicht alle sein. Und gut, aber man kann natürlich schon helfen, die einen Weg gegangen sind, auch zu motivieren, weiterzumachen. Und ein kleiner Beitrag soll ja auch so ein Vortrag sein, dass man sagt, Mensch, einfach Dinge mal probieren. Viele probieren es ja nicht mal. Also ich kenne so viele, auch bei mir aus noch im Studium, wenn man da und dort antrifft und sagt, Mensch, der sagt, ich hätte eigentlich eine Firma machen sollen. Und der hat schon nach dem dritten Semester gesagt, ich sollte eigentlich irgendwas machen und hat dann nie irgendwas gemacht. Also man muss Dinge durchaus auch anfangen und sagen, ich probiere es halt mal aus. Und das gehört halt schon mal dazu. Der Anfang ist erstmal das Wichtigste. Und dann sieht man mal, Scheitern sind ja auch in einem Unternehmensprozess ist ja ein vielfaches Scheitern immer mit dabei drin. Ich bin 1000 Mal gescheitert. Oder letzte Woche hat eine Kollegin zu mir gesagt, du hast gesagt, dieses wird nicht funktionieren. Jetzt ist es erfolgreich. Dann habe ich gesagt, du, ich bin der glücklichste Mensch, dass etwas, was ich gesagt habe, dass es nicht funktioniert, dass es trotzdem funktioniert, weil ihr euch durchgesetzt habt, dass ihr es machen wolltet. Und das Durchsetzen, das gehört halt im Leben schon halt überall dazu und das fängt in der Schule an, dass man halt irgendwie gucken muss, wie kriegt man das gehandelt. Und ja, es ist halt schon eine gewisse Auslese. Aber man kann es durchaus, und da gebe ich Ihnen recht, positiv fördern.
Weitere Fragen aus dem Publikum?
Mein Name ist Rolf Gottmann. Würden Sie im Grunde genommen so weit gehen, dass Sie Fehler prämieren würden? Es gab in den 90er Jahren mal so ein Konzept bei BMW, da hatte man so eine Idee mal entwickelt, dass man ein Konzept, das man quasi gemeinsam erarbeitet hat, von dem man aber nicht genau wusste, ob es jemals überhaupt in Erfüllung ging, das zum Anlass nahm, das Scheitern des Konzeptes zu prämieren. Und aus dem Scheitern lernte man dann. Würden Sie sich vorstellen können, sowas zu machen? Also wäre das für Sie eine Möglichkeit, Innovationen weiter voranzutreiben und auch den Aspekt, den Sie gerade gebracht haben, zu unterstützen? Also dass man wirklich sagt, gescheitert, aber trotzdem 100.000 Euro?
Also sagen wir mal, prämieren würde ich es jetzt nicht unbedingt. Da bin ich ehrlich gesagt auch zu stark Schwabe. Also aber Fehler möglich machen. Also was ich in der Firma schon, das kann ich eigentlich nur aus der eigenen Praxis, der eigenen Firma, also Fehler möglich machen und wenn Fehler passieren, zu sagen, jetzt lass uns daraus lernen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten letztes Jahr ein großes Projekt für eine individuelle Entwicklung, das ziemlich schief ging. Weil das ging schief, weil wir die falsche Softwarearchitektur gemacht haben, weil die falschen Mitarbeiter auf das Projekt kamen und so weiter, vielfältig. Summa summarum war das ein Verlust von 1,5 Millionen, der da in diesem einen Projekt entstanden ist. Und es gab dann natürlich auch Diskussionen im Aufsichtsrat, es gab überall Diskussionen innerhalb. Und dann bin ich aber auch hingestanden und habe meinen Kollegen im Aufsichtsrat gesagt, so was passiert halt mal, wir machen 300 verschiedene Projekte pro Jahr, das passiert mal, wir lernen auch da draus. Und die Kollegin, die das zu verantworten hatte, habe gesagt, Marika, jetzt ist passiert, jetzt lass uns einfach draus lernen. Es wäre gut, es passiert nicht jedes Jahr, aber wir müssen uns das einfach, das ist halt mal so. Und ich denke, man muss den Mitarbeitern die Angst vor dem Misserfolg nehmen. Man muss sagen, es passiert halt mal, dass mal was schief geht, auch eine Idee kann mal nicht funktionieren. Und wir haben viele verschiedene laufende neue Projekte, wir probieren manche Dinge aus, wir unterstützen junge Leute, die mit Ideen zu uns kommen und sagen, wir haben eine Idee für ein Geschäftsmodell. Und die kriegen bei uns zum Beispiel Büroarbeitsplätze zur Verfügung gestellt und können ihre eigene Firma bei uns gründen, indem sie eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt kriegen. Und wenn's, auch wenn wir die Idee am Anfang ein bisschen schräg finden, weil vieles können sie ja heute gar nicht beurteilen. Also sagen wir Rock'n'Roll breit, von, wer kann es jetzt beurteilen? Ich denke mal hier im Raum nicht so übermäßig viel, ich natürlich auch nicht. Kann aber trotzdem eine super Idee sein. Sagen, lasst mal die Rock'n'Roll breit da machen. Die kriegt Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und die kriegt Infrastruktur, IT-Infrastruktur und kriegt Finance-Advice und solche Dinge. Aber erstmal kein Geld. So, und da müsst ihr mal gucken, wie sie. Und das sind die Dinge, wo wir sagen, das unterstützen wir, wenn es dann halt schief geht. Da haben wir auch gerade einen jungen Mann, da haben wir 100.000 Euro investiert und es sieht aus, als ob es jetzt gerade schief geht. Und da haben wir uns hingesetzt und dann hat er gesagt, jetzt war das ganz arg, dass das Geld, das wir investiert haben, dass das jetzt irgendwie noch nicht so toll ist. Dann habe ich gesagt, jetzt mach dir mal keine Sorgen, du bist da echt gut auf dem richtigen Weg und jetzt nehmen wir nochmal 50.000 Euro und machen weiter und jetzt machst du einfach mal weiter und dann werden wir mal sehen. Und es gibt so einen Spruch, gerade bei neuen Dingen, die man so ausprobiert, wenn man gar nicht weiß, was hinten rauskommt, wenn alles so ein bisschen schwierig ist. Und man macht es aber, das hat ein amerikanischer Rapper gemacht, als vor 4, 5 Jahren die Musik in die Portale geladen wurde und kostenlos runtergeladen wurde, war die ganze Musikindustrie so außer Rand und Band, was jetzt passiert. Und da war dieser Rapper, Ice-T hieß der, der hat gesagt, ich packe meine Musik kostenlos auf die Portale drauf. Und dann haben sie gesagt, wieso machst du das? Du kriegst ja kein Geld. Dann hat gesagt, wenn 10 Millionen Mal die Lieder runtergeladen werden, some shit comes back. Das heißt, irgendwas kommt zurück. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich dem jungen Kerl jetzt noch mehr Geld gebe, überschaubar, aber er macht einfach weiter, some shit comes back. Das heißt, wir lernen aus dem, was die Fehler, die der macht, da geht es um Social Communities, das lerne ich das kann ich in anderen Projekten wieder einnehmen. Und wenn wir eine Bank beraten, wie die eine Social Community aufbauen, dann habe ich die Erfahrung, die der gemacht hat, für so günstig kann ich nie mehr die Fehler aus den Fehlern lernen. Und das probiert man einfach aus und da sind alle dann mit Feuer und Flamme dabei. Das heißt, man muss gucken, wie kann man Misserfolge sich einfach so ein bisschen leisten, wie kann man Prozesse, sage ich jetzt schon, wie kann man Möglichkeiten schaffen, dass man auch einfach ein bisschen scheitern kann, aber trotzdem Spaß bei der Sache hat. Und der ist natürlich immer noch mit Feuer und Flamme dabei.
Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Betretenes Schweigen. Ja, dann werden wir diesen Teil einmal kurz beenden. Der Herr Dietz steht uns noch ein bisschen zur Verfügung beim gemütlichen Teil anschließend. Ich darf Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Ausführungen. Es war ein großes Vergnügen. Herzlichen Dank.
Wir haben mir genauso ein Vergnügen. Dankeschön.